sind wir für das Jahr 2022 auf 8,6 Milliarden Kosten gekommen, insgesamt. Höhere Kosten bringt eine höhere Rendite. Das lässt sich bei der Pensionskasse auf längere Frist nicht beweisen. Hingegen muss es eigentlich im Kleingedruckten eigentlich nachher beziffert werden. Mhm. Wobei das erfasst niemand offiziell und wird auch nicht kontrolliert. Und darum finde ich es gut, dass jetzt Private, zum Beispiel eben pensionskasse.com, probiert Transparenz zu machen, um einen Vergleich herzubringen.
Willkommen zum Pensionskassen-Podcast. Zweite Meinung zur zweiten Säule. Da bekommst du klare Antworten, unabhängige Einblicke und konkrete Tipps rund um deine berufliche Vorsorge. Die Folge wird präsentiert von pensionskasse.com, einem umfassendsten Vergleichsportal der Schweiz mit über 130 Pensionskassen und 50'000 Datensätzen. Nutzer sparen bis zu 2'500 Franken pro Jahr und Mitarbeiter und profitieren von mehr Rente bei weniger Kosten. Jetzt vergleichen auf pensionskasse.com. Und da ist dein Host, der Florian Bodemann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Pensionskasse-Podcast. Zweite Meinung zur zweiten Säule. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast, den Rudolf Strahm. Er war Nationalrat, Preisüberwacher und einer der profiliertesten Kritiker und Reformer im Bereich der beruflichen Vorsorge. Kaum jemand hat sich so konsequent für Transparenz und tiefere Gebühren und faire Strukturen im Bereich der zweiten Säule eingesetzt wie er. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Strahm. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Danke Ihnen. Die erste Frage: Was ist Ihre Meinung zur zweiten Säule?
Die zweite Säule gibt es, die ist historisch gewachsen. Wahrscheinlich würde man sie heute anders konstruieren, aber die geht eigentlich auf die 70er Jahre zurück. Und jetzt geht es darum, dass man die einigermaßen optimiert. Die zweite Säule ist aber immer noch eigentlich eine öffentliche Kasse, respektive mit zwangsersparten Mitteln finanziert und gilt als Sozialversicherung. Und darum braucht es auch eine spezielle Regulierung, die man zum Beispiel bei den privaten Versicherern nicht hat. Wir müssen mit dem leben, wie es ist. Und wir müssen sie jetzt optimieren und vor allem in der Bevölkerung, die sehr kritisch ist, der zweiten Säule gegenüber wieder Vertrauen schaffen.
Sehr gut, danke vielmals. Sie haben sich intensiv mit der zweiten Säule auseinandergesetzt. Wie hoch schätzen Sie die versteckten und offenen Kosten in der Verwaltung der Pensionskasse insgesamt ein?
Also die Kosten sind recht hoch. Wir kennen sie nicht genau im Einzelnen, aber man kann sie einigermaßen schätzen, weil es eine Pensionskassenstatistik gibt und weil sich vor allem die Oberaufsicht der Pensionskassen, also die OAK, in den letzten Jahren mit den Kosten der zweiten Säule befasst hat. Und darum weiss man heute ein bisschen mehr als vielleicht vor 10 Jahren. Aber jetzt eure Frage, also die Kosten sind recht hoch. Es macht natürlich auch viel aus, weil das Vermögen von der Pensionskasse recht hoch ist. Es ist heute gegen 1,1 oder fast 1,2 Milliarden Franken.
1000 Milliarden.
Aufgelaufenes Kapital bei der zweiten Säule. Ich rede jetzt nur von der BVG. Pensionskasse, also nicht noch mit den Sammelstiftungen, die der Privatassekuranz angeschlossen sind. Und die Kosten von den Vermögensanlagen, die sind natürlich nicht einfach in der Pensionskasse selber, sondern bei den Anlagenagenten. Das können Banken sein, das können Makler sein, das können spezialisierte Firmen sein. Aber es sind immer Kosten, die im privaten Kapitalmarkt anfallen. Das ist vielleicht auch das Besondere, oder vielleicht auch das Absurde bei der Pensionskasse. Sie sind zwar eine öffentliche Sozialversicherung, aber unten dran und sozusagen unterhalb der Pensionskasse sind eben die Anlagen vom Vermögen sind eigentlich privat organisiert. Jetzt habe ich ganz konkret gefragt, wie hoch sind die Kosten? Wir haben das eben gerade aufgrund von der OHK, also von der Oberaufsicht von der Pensionskasse, vom Bund, aufgrund von diesen Rechnungen, die haben ja in Auftrag gegeben, das einmal auch zu erfassen. Sind wir für das Jahr 2022, 2023 wäre das schon ein bisschen höher, aber ich habe jetzt die genauen Zahlen von 2022 auf 8,6 Milliarden Kosten gekommen, insgesamt. Dabei ist der grösste Teil sind natürlich die Vermögensverwaltungskosten. Vielfach auch außerhalb der Pensionskasse. Aber dazu gehören auch die Verwaltungskosten von der Kasse selber, also das heisst Miete, Löhne und so weiter von der Kassenverwaltung. Und dann wird aber noch nach dem System noch dazu gezählt, die sogenannten Kostenprämien. Das ist nur bei den Kassen, tut das anfallen, wo bei einer Privatassekuranz noch sozusagen die Anlagen haben, die noch eine, sozusagen wie eine Versicherung für die Anlagen. Oder? Das macht nicht so viel aus. Und zusammenzählt sind das also 8,6 Milliarden. Das ist immerhin 0,7% von der Anlagensumme gerechnet. Das ist natürlich, wenn man denkt, wie heute Zinsen heute tief sind, ist das natürlich ein ziemlich beträchtlicher Betrag.
Sind so eingehend erwähnt, welche Rolle spielen denn die Vermögensverwaltungskosten bei der Rendite von der Pensionskasse? Und sind die Ihrer Meinung nach die Kosten transparent genug ausgewiesen?
Nein, einfach mal sind sie recht gross, wenn man die heutigen Renditen anschaut. Wenn man einmal aber die Kasse unterscheiden, bei den Vermögensverwaltungskosten haben wir da riesige Unterschiede. Also ganz gute Kassen, die öffentlich sind, Publica oder BVK, aber auch grosse Kassen von grossen Konzernen, die professionell verwaltet sind, haben weniger als 20 Basispunkte Vermögensverwaltungskosten. Also 20 Basispunkte würde heissen, weniger als 0,2% von der Anlagensumme. Dann haben wir aber Kassen, kleinere Kassen, die 80 Basispunkte haben, oder gar einzelne Kassen, die über 100 Basispunkte haben, also mehr als 1%, nur für Vermögensverwaltungskosten. Und das ist natürlich ein ziemlicher Betrag. Mhm. Ihr habt mich auch noch gefragt, wegen der Transparenz. Also, transparent sind bei den Verwaltungskosten von der Kassen, die müssen ausgewiesen werden in der Bilanz. Einfach als Betriebskosten. Hingegen die Vermögensverwaltungskosten sind eben nicht in der Bilanz. Das wird dann einfach nachher in der Bilanz wirksam, indem es von der Rendite abgezogen ist. Die Rendite in der Bilanz, also das heisst Kapitalerträge, werden eben netto, das heisst nach Abzug von der Vermögensverwaltungskosten ausgewiesen. Hingegen muss es eigentlich im Kleingedruckten, also bei den Berichten von der Pensionskasse hinten, bei der Jahresabschluss müsste die eigentlich nachher beziffert werden. Nach OAK-Standard, wobei das erfasst niemand offiziell und wird auch nicht kontrolliert.
Gut,
das ist einer der Missstände.
Ja.
Und darum finde ich es gut, dass jetzt Private, zum Beispiel eben gerade die Pensionskasse.com, also eure Firma, probiert Transparenz zu machen und das recht mühsam wahrscheinlich raussucht bei den Berichten von der Pensionskasse, um einen Vergleich herzubringen von den Vermögensverwaltungskosten. Oder das ist aber etwas, was eigentlich die öffentliche Hand machen sollte und bis jetzt nicht gemacht hat. Und darum gibt es auch ein gewisses Misstrauen. Das ist nicht der einzige Grund, aber das ist schon ein Grund für das Misstrauen gegenüber einem Pensionskassensystem.
Ja, also insgesamt muss ich sagen, wenn ihr den Geschäftsbericht anschaut, also werden die Kosten schon eben nach Auflage von der Oberaufsicht von beruflicher Vorsorge natürlich sehr transparent ausgewiesen. Und man kann es auch vergleichen. Und was Sie richtig erwähnt haben, es gibt riesige Differenzen. Es gibt Zähne, die sind weit über 1%. Und es gibt Zähne, die sind unter 10 Basispunkte. Und vor allem, wenn ich mir vorstellen, wie gross das die Anlagevermögen sind, oder geht das zum Teil um hunderte Millionen. wo eine Kasse eigentlich da an Anlagekosten grundsätzlich hat. Man muss sich das mal vorstellen, wie viele Leute man anstellen kann für 100 Millionen. Das muss eigentlich ein ganzer Konzern sein. Aber es sind auch Verwaltungskosten von einer Pensionskasse, wo dann eigentlich offensichtlich nur 20, 30 Leute dort arbeiten und sehr viele Leute halt angeschlossen sind. Dennoch, man sieht aber auch, dass die tiefsten Kosten haben, nicht die sind, die beste Performance haben, unter dem Strich, oder? Es gibt die beste Performance haben, die haben zum Teil halt schon ein bisschen höhere Verwaltungskosten. Es hängt halt damit zusammen, wie man die Anlagen auch strukturiert. Insbesondere günstiger sind natürlich Obligationen, wesentlich auch sehr günstig sind Aktien. Und wenn man natürlich einen größeren Anteil hat, insbesondere in Immobilien oder noch stärker in alternativen Anlagen, wie zum Beispiel Hedgefonds oder Infrastruktur, führt das zu massiv höheren Kosten. Oder? Und es ist immer die Frage, ist schlussendlich entscheidend, was schaut für mich als Einzelner netto raus? Und wenn man sieht, über 10 Jahre gibt es doch eine signifikant bessere Verzinsung, zum Teil bei höheren Kosten, dann ist das ja unter dem Strich für mich gut. Und dann gibt es halt die sagen, nein, wir haben extrem tiefe Kosten. Aber die Rendite ist ja nachher auch nicht wirklich besser für die Versicherten. Mhm. Wie sehen Sie den Konflikt da zwischen zwischen was an Kosteneffizienz vorhanden muss sein und andererseits auch, wenn man sagt, hey, okay, schlussendlich zählt für mich als Einzelner, was bleibt netto unterm Strich übrig?
Also, ihr habt recht mit euren Differenzierungen. Also, zuerst muss ich noch sagen, methodisch sind wir immer der Meinung gewesen, man muss nicht nur Verwaltungskosten ausweisen, sondern zusammenzählen man sollte nicht nur Vermögensverwaltungskosten, sondern auch die Verwaltungskosten von der Kasse dazuzählen. Die wissen es selber besser als ich. Es gibt einfach Kassen, die es viel selber machen. Die haben natürlich auch vielleicht mehr Verwaltungskosten, größere Verwaltung. Und dafür sparen sie dann bei den Vermögensverwaltungskosten, also bei den externen Kosten. Und es gibt andere Kassen, die alles rausgeben, die natürlich dann eine schlanke Verwaltung haben, aber grössere externe Vermögensverwaltungskosten. Also man sollte das zusammenzählen. Das ist eigentlich heute die richtige Methodik. Das ist auch bei der Statistik, in der Publikation von Statistik dann nicht so gemacht worden. Und jetzt aber zu eurer Frage. Es ist natürlich so ein bisschen eine Rechtfertigung, die nicht nur bei den Pensionskassenanlagen, sondern allgemein im Kapitalmarktbusiness immer wieder ins Feld geführt wird. Wenn ihr höhere Kosten habt, bei der Vermögensverwaltung, so habt ihr auch höhere Erträge. Und wenn ihr wollt sparen, dann habt ihr dafür auch kleinere Renditen. Und das ist aber schon jetzt untersucht worden. Es gibt, ich glaube auch im Auftrag von der OAK, eine grössere Studie, eine Korrelationsanalyse von Hunderten von Pensionskassen, die untersucht haben, die Korrelation, also der statistische Zusammenhang zwischen Vermögensverwaltungskosten und Renditen von dieser Kasse. Und das hat gezeigt, es gibt zwar einige Jahre, wo möglicherweise hohe Kosten und hohe Erträge bringen, aber über längere Zeit hinweg. Und wir müssten eigentlich mit der Pensionskasse über ein Jahrzehnt oder länger rechnen. Das sind ja langfristige Anlagen. Dass eigentlich keine Korrelation, positive Korrelation besteht zwischen hohen Vermögensverwaltungskosten und hohen Erträgen. Das stimmt nicht. Das ist gilt aber auch nicht nur bei der zweiten Säule, sondern überhaupt bei Kapitalanlagen. Und ich muss vielleicht auch ein bisschen begründen, warum. Der grösste Teil der Kosten, also jetzt bei den Pensionskassen, sind ja die sogenannten alternativen Anlagen. Das sind im Wesentlichen Hedgefonds, oder? Wo dann gehandelt werden. Manchmal ist es sogar ein Dachfonds, wo dann Unterfonds sind, wo auch gehandelt werden. Mit Termingeschäften und so weiter. Und Hedgefonds haben ganz enorm hohe Vermögensverhaltungskosten relativ. Also die sogenannten alternativen Anlagen, das sind also eben Hedgefonds, aber es sind ja auch noch Start-up-Firmen und so weiter dabei, aber das ist ein kleiner Teil, die machen ja in der Gesamtheit von der Pensionskasse 7-8% aus, von den Vermögensanlagen. Hingegen von der Gesamtheit der Vermögensverwaltungskosten ist es mehr als ein Drittel. Ihr seht also, die grossen Kostenfresser sind eigentlich die spekulativen Anlagen. Ich persönlich bin, übrigens darum sind sie ja beschränkt, oder, auf 15%. Ich bin immer der Meinung gewesen, das ist erst viel später, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, unter dem Bundesrat Guspin, natürlich basierend auf dem Lobby von den Spekulanten, sind die alternativen Anlagen überhaupt nachher geregelt worden, oder einbezogen worden und geregelt worden und zugelassen worden. Und das ist eigentlich immer ein Fehler gewesen. Und zwar muss ich auch sagen, warum. Nicht nur die Logik der Pensionskasse sind eigentlich langfristige Anlagen, oder nicht? Im Durchschnitt von einem Arbeitsleben, das 40, 45 Jahre dauert, müsste man ja eigentlich 20-jährige Anlagen im Durchschnitt rechnerisch müsste man machen, oder? Im Durchschnitt. Und eigentlich darf man bei Pensionskassen nicht mit 3- oder 5-jährigen Performance-Werten rechnen, sondern muss viel längerfristig denken. Zusammengefasst auf eure Frage, nämlich nach Frage höhere Kosten bringt auch höhere Renditen, das lässt sich bei den Pensionskassen auf längere Frist nicht beweisen. Und zwar auf eine grosse Zahl gerechnet von der Pensionskasse. Das kann im einzelnen Fall kann eine Pensionskasse die, vielleicht auch ein bisschen, ja, sich vorstellen oder sich präsentieren, auch vielleicht bluffen mit höheren Renditen. Aber das ist nicht belegt, dass es für längere Zeit und für die Gesamtheit von der Kasse passiert. Darum bin ich dort sehr vorsichtig, dass man jetzt einfach die höhere Vermögensverwaltungskosten einfach rechtfertigen durch höhere Renditen.
Ja, also was beobachtet ist, oder, wir haben doch über 150 verschiedene Pensionskassen untersucht und da wirklich alle Zahlen, Daten, Fakten von weit über 10 Jahren angeschaut und dann haben wir durchaus Pensionskassen, die höhere Kosten haben, oder? Und schlussendlich eine höhere Nettorendite. Ich nenne jetzt das Beispiel Pensionskasse Stadt Zürich, oder? Im Vergleich zu einer Publika hat über die letzten 10 Jahre, also über einen längeren Zeitraum, rund 1,5% mehr Netto-Performance gehabt. Selbstverständlich sind auch die Kosten jetzt massiv viel höher. Also bei einer Publika im 24 mit 0,9%, ein Jahr vorher mit 0,8%. Sehr hohe Kosten im Verhältnis. Aber die Netto-Rendite hat schlussendlich gebracht. Und jetzt habe ich doch das Gefühl, im Kanton Zürich hat man ja das Gefühl, ich bin eigentlich lieber bei der Pensionskasse Stadt Zürich als bei der PVK, insbesondere wenn man die letzten Jahre anschaut, auch wenn die Kosten dort ja eigentlich höher gewesen sind. Insgesamt sieht man aber, gibt es auch wirklich das umgekehrte Beispiel, dass wir Pensionskassen haben, die sehr hohe Kosten haben und schlechte Performance.
Vielleicht müsste man natürlich, wenn man die Rendite betrachtet, schon auch noch den Mix von der Vermögensanlage anschauen. Oder? Eine alte Pensionskasse, gerade wie die von Stadt Zürich, überhaupt öffentliche Kasse oder aber ein paar Pensionskassen von Konzernen, die schon in den 20er, 30er Jahren gegründet worden sind und die zum Beispiel einen ziemlich hohen Liegenschaftenanteil haben. Oder? Die Liegenschaftenverwaltungen sind natürlich auch nicht billig, oder? Sie sind gestiegen. Oder aber wo natürlich nachher vor allem per Performance am Schluss natürlich sehr hoch sind, weil sie vielleicht auch in glücklicheren Zeiten als heute die grossen Teil der Vermögensanlagen können machen. Nicht nur in Liegenschaften, vielleicht auch in Aktien, weil sie natürlich heute 70-jährig sind. Und schon in den 50er, 60er, 70er Jahren in den Wachstumsraten, in den hohen Wachstumsperioden, können Anlagen tätigen, sind die natürlich viel, viel besser als kleinere Kassen oder überhaupt andere Kassen, die erst mit dem Obligatorium richtig wachsen oder gegründet worden sind. Also, wir müssen natürlich das Ganze beurteilen, oder? Aber insgesamt, wenn es so einzelne Fälle gibt, darf man das ruhig sagen. Aber für mich ist es immer eigentlich folgende Forderung im Vordergrund gestanden. Nicht, dass man die Performance oder dass man die Vermögensverwaltungskosten deckelt oder nicht. Das Ich sehe das nicht. Das ist auch gefordert worden, natürlich, von verschiedenen Kreisen. Sondern, dass man Transparenz schafft über die Kosten, und zwar mit einem Indikator, der vergleichbar ist. Oder? Mhm. Und dass die Pensionskassen sozusagen, und zwar alle Kassen, sozusagen fast unter einem Rating stehen, was sie Vermögensverwaltungskosten. Sie machen selber ein Rating für die Performance oder die Rendite, oder? Aber eigentlich wäre das Sache vom Staat, die Vermögensverwaltungskosten mit einem Indikator, den man festlegen müsste, zu beziffern. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Indikator ist, einfach Kosten, Totalkosten, Verwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten in Prozent oder in Promille von der Kapitalsumme. Mhm. Oder es könnte auch sein, in Prozent von der ausbezahlten Franken, oder? Das wäre auch möglich. Yeah. Oder den überhaupt einfach in Franken beziffert in Bezug auf die Rentensumme, oder nicht? Ich möchte es ein bisschen vergleichen mit den Krankenversicherungen. Dort hat ja auch der Staat zum Glück sozusagen festgelegt, was sie kosten in der obligatorischen Versicherung. Und nachher, was macht das aus? Nachher bei jeder Kasse pro Versicherten, was macht das für Prämien? Und das hat immerhin zu einem gewissen Kostendruck und zu einem anderen Verhaltensmodus von den Krankenversicherern im obligatorischen Bereich geführt, als wie wir eben die zum Beispiel bei den Pensionskassen haben, wo einfach gerade bei gewissen Kassen, auch bei Kassen, die paritätisch geführt sind, gewerbliche Kassen, wo einfach noch überhaupt kein Kostenbewusstsein da ist, oder? Also Transparenz, ich war ein Preisüberwacher.
Genau.
Ich weiss ein bisschen, wie ein Preisvergleich laufen oder nicht. Mhm. Eine Transparenz führt nachher auch zu Wettbewerb, oder? Mhm. Und das ist eigentlich immer meine Sache. Es ist also nicht ein Eingriff eigentlich in die Praxis, die Anlage, Setting von der Pensionskasse, sondern eine Transparentmachung. Und dann, wenn das publiziert würde, ähnlich wie im Herbst Krankenkassenprämie, würde das dann einen gewissen Druck auch auf die Stiftungsräte der Kassen führen. Das ist eigentlich die Hauptforderung, die schon lange, ja, die seit mehr als 10 Jahren gestellt werden.
Ja, ich denke, effektiv sind die Kosten ja schon gesunken. Das sieht man auch. Und man muss sehen, die Anzahl der Kassen sind auch massiv gesunken. Wenn vor 10, 12 Jahren
haben wir etwa 3'000. Ich muss gerade sagen, vielleicht gerade dank Agenturen wie euch, die das jetzt publizieren, in der Wirtschaftspresse, die zwar nicht offiziell sind und nicht vollständig sind, aber das hat möglicherweise eben auch zu einem stärkeren Kostenbewusstsein bei den Stiftungsräten und Kassenverwaltern geführt.
Klar, ja. Das ist ja wirklich unser Ziel, oder? Wir wollen schlussendlich, was man auch sieht in der Beobachtung, ist grundsätzlich, es sind nicht die Pensionskassen die grössten, wo die besten Leistungen für die Versicherten, sondern die, die halt einfach irgendwie den besten Vertrieb haben und den besten Brand und nicht die, die letzten Jahre am stärksten verzinst haben. Das ist wirklich etwas, wo man grundsätzlich sieht, dass der Wettbewerb nicht wirklich vollkommen auf der transparenten Leistung stattfindet, sondern auf einem anderen Weg. Weil sonst, wenn man das vergleicht, geht es ja doch zum Teil um 2-3% pro Jahr, wo die gewisse Pensionskassen besser performen als andere.
Ja.
Genau. Viele Versicherte wissen ja nicht, wie hoch das Gebühren und Provisionen sind, die indirekt gezahlt werden. Wo liegt das und was müsste ich dazu ändern?
Ja, ich habe eigentlich jetzt das schon angetönt, indem das sozusagen ein vergleichbarer Indikator festgelegt wird und der wird dann für alle Kassen gleich berechnet. Oder nochmal, dass einfach die Verwaltungskosten von der Kasse und die Vermögensverwaltungskosten zusammengezählt werden in Prozent, zum Beispiel vom Anlagevermögen, oder nicht? Oder in Franken pro Versicherten, und dass das publiziert wird, und zwar durch das Bundesamt für Statistik, nicht wahr? Das Bundesamt für Statistik macht ja jedes Jahr ein Quellenheft mit den die sogenannte Pensionskassenstatistik 20 sowieso. immer viel spät, immer anderthalb oder zwei Jahre hinterdrein. Aber immerhin ist das vergleichbar. Und das würde natürlich dann schon dazu führen, dass das noch mehr publik würde. Nicht nur mit der Wirtschaftspresse, oder sagen wir in der Anlagenseite von gewissen Wirtschaftsblättern, sondern dass das natürlich dann auch bei den Arbeitnehmern zur Kenntnis genommen würde. Oder? Die Arbeitnehmer haben sowieso Mühe. Die bekommen zwar jedes Jahr so eine Pensionskasse Sheet, oder so ein Abrechnungsblatt, oder? Wo sie eigentlich könnte ausrechnen, was ihre Guthaben und ihre Rentenansprüche Anwartschaften sind. Wobei 9 von 10 Leuten verstehen die nicht. Oder? Und die müssen vielleicht bestenfalls ablegen und können sich nichts daraus machen. Das ist das eine. Und das zweite, eigentlich sind die Handlungsagenten sind ja eigentlich die Stiftungsräte der Pensionskasse und natürlich Pensionskassenverwaltungen, oder nicht? Das ist, ist auch wichtig. Und das, darum müsste man das eigentlich von Staates wegen ein Totalrating machen. Es wäre nicht mehr Aufwand für die Pensionskasse, weil sie ja das schon müssen melden müssen. Oder wenigstens im Rahmen von der Geschäftsberichte. Oder? Das Bundesamt müsste heute natürlich auch die Geschäftsberichte sozusagen auswerten. Das machen sie nicht, was Kleindruckte betrifft. Aber das wäre ja möglich, dass man einfach das Formular ändert. Ich war immer der Meinung, die Meldepflichten und die Umrechnung in einen vergleichbaren Kostenindikator für jede Kasse, da braucht es nicht einmal eine Gesetzesänderung. Das könnte man in der BVV 2, also in der Verordnung zum Pensionskassengesetz, könnte man das durchführen. Nur haben sich bisher die betroffenen Kreise, auch vor allem Pensionskassenverband, da sind immer gewehrt. Weil das ist immer so bei den Verbänden. Sie wehren sich immer für die Schwächsten, oder nicht? Und damit führt es natürlich immer auch zu der bürokratischen Lösung, oder?
Ja, aber ich muss schon sagen, es ist natürlich schon relativ schwierig, wenn der Gesetzgeber das nachher raten wird. Ich kenne ja, die Rating machen wir ja quasi auch, oder? Wie kosteneffizient ist es? Wir tun es halt unterteilen in Vermögensverwaltungskosten und in Kosten. Administrative Kosten. Und auch im Verhältnis nachher zu der Rendite. Und es ist selbstverständlich, wie Sie schon erwähnt haben, oder? Klar, sobald Sie mehr Immobilien haben, sobald Sie irgendwie in Infrastruktur investieren, haben Sie an sich eine starke Rendite oder relativ stabile Rendite, könnte ich so sagen. Aber es ist halt teurer zum Verwalten. Und das Gleiche gilt natürlich auch in einem gewissen Rahmen für Private Equity, wo zum Teil, wenn man gewisse Pensionskassenberichte anschaut, ist Private Equity mit Abstand die beste Klasse, wo in Netto-Rendite über die Jahr, hat aber natürlich gleichzeitig die höchsten Kosten gehabt. Jetzt habe ich doch das Gefühl, es ist viel besser bei einer Stiftung zu sein, die massiv besser verzinst hat, auch wenn dort jemand Geld verdient hat, solange die einzelnen Versicherten noch eine Rendite gehabt haben von irgendwie 6% über 10 Jahre, ist dann doch immer noch viel besser gewesen als die, die bei einer Publika oder bei einer oder irgendeiner Kasse gewesen sind, die über 10 Jahre eine Verzinsung gehabt haben von im Rahmen 1,5 oder 1,75%. Und das sind doch zum Teil massive Unterschiede. Und dann ist doch egal, wenn die Kosten ein bisschen höher gewesen sind, das kann ich dann nachvollziehen. Also kann man das Rating auch nicht so absolut machen. Ich glaube, man kann es also nicht direkt raten, sondern muss halt wirklich Transparenz schaffen. Hey, die Kasse hat so die Performance gehabt, hat mit diesen Kosten. Und dann kann man selber, jeder kann selber sagen, okay, ich will die mit der höheren Netto-Performance, wenn das jemand wichtig ist, Kosteneffizienz ein bisschen tiefer, dann ist das halt so, dann gefallen gewisse News. Oder man kann sagen, Kosteneffizienz ist mir extrem wichtig. Dafür fallen dann die raus, die halt höhere Netto-Rendite haben.
Ja gut, also
der Markt kann ja dort spielen.
Ich bezweifle, dass das noch viel Zusatzkosten erfordert für Kassen, wenn sie das Reporting müssen machen müssen. Weil das Reporting gibt es ja schon. Mhm. Hingegen würde eine gewisse Transparenz, übrigens, ich würde mich nicht widersetzen, dass man dann sowohl für Totalverwaltungs- und Vermögensverwaltungskosten und Rendite gegenüberstellt, oder? Das hätte ich nichts dagegen. Aber die müsst einfach noch eins von eins ausgehen. Das sehen viele Pensionskessler nicht. Es sind eigentlich halt einfach gebundene, sozusagen, Kundenverhältnis. Der einzelne Bürger, der einzelne Mitarbeiter kann seine Pensionskasse nicht wählen. Mhm. Das ist schon gefordert worden. Aber das würde ich jetzt also nicht sagen in der Sozialversicherung. Wir haben gesehen, wie in Amerika nachher, dass die plötzlich verloren haben und nachher vom Staat abhängig waren. Also der Einzelne kann aber seine Pensionskasse nicht wählen und auch die einzelnen Firmen können nicht einfach von einer Pensionskasse zur anderen gehen. Das sind immer sehr grosse Kosten. Das sind natürlich noch die Brokergebühren, die intransparent sind und die eine Grauzone sind. Und es gibt ja auch verschiedene Verbandskassen, die natürlich spezifisch bearbeitet werden, aber die müssen sehen für KMU. Oder, und das sind über 95% der Firmen. Braucht ja auch eine Abrechnungsstelle, zum Beispiel mit der Verbandskasse. Mhm. Und mit der, jede Abrechnungsstelle hat natürlich auch andere Anforderungen, oder? Auch andere Spezifitäten. Und gerade bei der Erhebung und so weiter. Es gibt ja auch Verbände, die nachher eine spezielle Erhebungsagentur noch zwischengeschaltet haben, die natürlich die Branche kennt. Kurz, so schnell Pensionskassen wechseln, ist einfach gar nicht möglich. Wie gesagt, weder für einen Versicherten wie für die Firmen. Und das würde dazu führen, dass eigentlich die einzige Möglichkeit, wo wirklich Transparenz und Vergleichbarkeit kann durchgesetzt werden, ist bei den Kosten und allenfalls auch bei den Renditen, oder? Also, das ist, und nochmal, ich finde, dass dir, eure Firma, pensionskassen.com, jetzt den Versuch, Unternehmen mal so vergleichen darzustellen, das hat sicher eine gewisse Wirkung, andere auch. Es gibt auch Beratungsfirmen, die das für die Pensionskassen, die das für sich machen und nicht publizieren, sondern nur für ihre Klienten brauchen. Aber es hat insgesamt hat der Druck, ich würde jetzt aber auch sagen, der Druck von uns, von der Politik, schon dazu geführt, dass die Kosten schon gesenkt worden sind. Oder zum Ärger natürlich von den Banken und von der Finanz- und Anlageszene. Ich möchte erinnern, beim Referendum, BVG-Referendum von 2010, wo es um die Senkung ist gegangen vom Umwandlungssatz, ist das schon ein Thema gewesen. Und jetzt 2023, wiederum bei der Pensionskassenvorlage ist das eigentlich fast der grosse Gegenhit gewesen, gegen Pensionskassen von der Gewerkschaften, kurz. Ich komme zum Anfangsschluss und zum Schluss zurück, nämlich, dass eigentlich die Pensionskasse selber müsste Interesse haben, mehr Vertrauen in die Pensionskasse und ins Anlagegeschäft herzubringen, oder nicht? Mhm. Und so eine Transparenz wäre sicher nicht die einzige, aber eine wichtige Massnahme.
Ja, da muss man aber schon mal sagen, an sich sind ja die Anlagen bei sehr vielen Pensionskassen massiv besser als das, was zum Beispiel im privaten Markt gemacht wird, oder? Insbesondere die einen höheren Immobilienanteil haben, sind in den letzten Jahren wahnsinnig gut gelaufen. Das hat damit zu tun, dass halt das Risiko, das man eingegangen ist, im Immobilienbereich und die Rendite wahnsinnig gut gelaufen ist. Und wenn man dann einen gewissen Aktienanteil hat, dann sind auch Performance durchaus sehr hoch gewesen. Es gibt ja durchaus Pensionskassen, die haben in Schweizer Franken in den letzten 10 Jahren über 6% verzinst. Und das schafft kaum eine Privatanlage. Die ist aber einfach, was dort wieder rausgeht, das ist nicht eine Kasse, die nachher gross geworden ist und sagt, hey, dort gehen wir ran, obwohl die sehr sicher ist, obwohl sie gute Leistung hat und auch die Kosten eigentlich im Rahmen sind, wird die nicht überhäuft mit Offertanfragen, sondern es ist einfach nur zu intransparent. Und wird halt von, eben wie Sie es schon erwähnt haben, von den meisten Broker oder Vermittlern eigentlich nicht berücksichtigt, weil die natürlich in gewissem Maße zum Teil andere Interessen haben, als wirklich die beste Lösung zu haben für die einzelnen Versicherten. Genau. Jetzt noch, was halten Sie von der Praxis, dass Broker, Vermittler oft hohe Provisionen kassieren, ja, ohne dass das für die Versicherten...
Das ist schon lange ein Thema. Ja. Das ist schon lange ein Thema. Ich muss sagen, ich habe mich nicht, im Gegensatz zu der Vermögensverwaltungskosten, nicht direkt mit dem befasst. Aber sowohl Gewerkschaften wie auch gewisse Verbände, Wirtschaftsverbände, haben das schon kritisiert. Die Brokergebühren sind eigentlich ein Graumarkt. oder vielleicht ein Schwarzmarkt, sind nicht transparent. Man weiss auch nicht, was unter dem Tisch durchgeht. Es ist auch nicht publikationspflichtig. Und das muss sicher auch angeben.
Wie hoch dass die Provisionen an Courtage jeweils sind, das sieht man in der Geschäftsbericht. Das ist schon ausgewiesen. Es wird einfach nicht zur Kenntnis genommen. Oder? Man sieht genau, was
der Interessent... Geschäftsberichte müssen dann auch noch gelesen werden, oder nicht?
Genau.
Oder? Und vor allem, sie müssen auch verglichen werden. Und gerade Brokerage, sind ja sehr variable Kosten, oder nicht? Die bleiben nicht so konstant. Möchte hier eigentlich schließen. Es gibt ja noch sehr viele andere Fragen. Es gibt auch natürlich die ganze Frage von dem Anlagensetting und Anlagemix. Ich habe eigentlich mich in der Publizistik immer sozusagen fast auf eine minimalste Aussage reduziert. Ich habe gesagt, ich kann nicht empfehlen, wo ihr Anlagen machen müsst. Ich kann höchstens empfehlen, aus langfristiger Sicht, wo ihr nicht müsst anlegen müsst. Und ich habe immer gesagt, aus langfristiger Sicht, erstens keine Hedgefonds. Vor allem war noch lange bei den Dachfonds unklar, was unten dran ist. Das hat jetzt hier auch ein bisschen geklärt, oder? Was also die Unterfonds von den Hedgefonds alles noch handeln und verspekulieren. Jetzt ist das eine und das andere. Ich habe immer gewarnt, einfach aus langfristiger Sicht, Dollaranlagen, vor allem bei festverzinslichen Dollaranlagen, also Treasury Bills und so weiter, zu limitieren oder zu meiden, weil wenn ihr langfristig schaut, so ist der Dollar, zwar hat immer höhere Zinsen abgeworfen, ja, Festzinsen, aber ist immer abgewertet worden und zuletzt muss man das Geld wieder zurückholen in Schweizer Franken, oder nicht? Also ich möchte erinnern, schon in den letzten 10 Jahren ist der Dollar auch wieder um 10% abgewertet worden. Wo ich habe studiert, ist der Dollar noch 4.30 Franken gewesen. Und das ist knapp noch 80 Rappen, oder nicht? Und die längerfristige Anlagen haben in Amerika tätigen, vor allem mit Festgeldern, bei Treasury-Geldern, die haben eigentlich den amerikanischen Staat finanziert und subventioniert, oder? Und darum würde ich sagen, für längerfristige Anlagen wie Pensionskassen ist das eigentlich nicht sinnvoll, oder? Mein Credo ist immer, auch gegenüber all den Anlagenspezialisten, die mehr wissen als ich. Aber bei den Pensionskassen denke ich zwei Sachen. Erstens denke ich nur langfristig, 10 oder 20 Jahre. Und zweitens denke ich, dass es eine öffentliche Sozialversicherung ist, wo auch der Staat Rahmenbedingungen setzen kann. Punkt.
Gut, ja. Das war ein guter Schlusspunkt. Da danke ich Ihnen herzlich für das sehr spannende Gespräch und hoffe natürlich, dass alle, die da zugelassen haben, ihre Pensionskasse vergleichen auf pensionskasse.com, damit ihr wirklich mal seht, wie viele Kosten bei eurer Pensionskasse direkt entstehen und das vergleichen mit der Marktbreite. Weil es gibt, wie erwähnt, massive Unterschiede, die fast 10-fache in den Kosten ausmachen. Und es ist nicht so, dass jemand, der höhere Kosten hat, per se gute Rendite hat, aber es ist ja nicht umgekehrt der Fall, dass jemand, der höhere Kosten hat, nachher schlechte Rendite hat unter dem Strich. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Und danke und wünsche eurer Firma weiterhin Erfolg.
Herzlichen Dank, Herr Stramm, für das wirklich sehr spannende Gespräch. Danke vielmals.
Das war der Pensionskassen-Podcast. Zweite Meinung zur zweiten Säule. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast und empfehle ihn weiter. Für alle, die mehr aus ihrer Vorsorge möchten machen. Vergiss nicht, auf pensionskasse.com findest du über 130 Pensionskassen im Vergleich und sparst bis zu 2'500 Franken pro Jahr und Mitarbeiter. Mehr Rente, weniger Kosten. Jetzt vergleichen auf pensionskasse.com. Bis zum nächsten Mal mit deinem Host, Florian Bodemann.